Wiesbaden, vielfältig und elegant. Ein Beitrag von 280 Countries. Wiesbaden war in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die wohlhabendste Stadt des Deutschen Reiches, vielfältig und elegant. Vieles davon hat sich bis heute erhalten. Das nahe Rheingau und die Römerstadt Mainz können bei dieser Städtereise leicht in das Programm eingebunden werden. Empfangen wird der Reisende im schönen Hauptbahnhof von Wiesbaden, der 1906 im Neobarock mit dem typischen roten Sandstein der Gegend erbaut und von Kaiser Wilhelm II., dem großen Förderer der Stadt, persönlich eingeweiht wurde. Wir, zwei befreundete Ehepaare, steigen im Radisson Blue Hotel Schwarzer Bock ab. Als Badehaus existiert der Schwarze Bock seit 1486, das Hotel seit 1872. Die Holzvertäfelung des Ingelheimer Zimmers stammt aus dem 16. Jahrhundert, den Thermalpool im Wellnessbereich speist die Drei-Lilien-Quelle. Fjodor Dostojewski schrieb in diesem Haus seinen Roman »Der Spieler«, ein Werk der Weltliteratur. Vor dem Hotel erstreckt sich der Kranzplatz mit dem Kochbrunnen 68 Grad, der schon im Jahr 1366 als Brühborn erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die hessische Staatskanzlei befindet sich gleich nebenan im ehemaligen Grand Hotel Rose. Die elegante Taunusstraße mit vielen Antiquitätenläden, Möbelgeschäften und Restaurants quert den Platz. Erster Tag. Am westlichen Rand der Altstadt befindet sich die Heidenmauer mit dem Römertor, ein ehemaliges römisches Aquädukt. Wir schlendern über den großen bunten Wochenmarkt zur neogotischen Marktkirche. Sie wurde von 1852 bis 1862 erbaut. Der Westturm ist 98 Meter hoch. Das neue Rathaus wurde von 1884 bis 1887 in deutscher Renaissance von Georg von Haubenrisser erbaut. Der Münchner hat in meiner Heimatstadt das neue Rathaus, die Paulskirche und die Haubenrisser-Villa in der Schwanthaler Straße erbaut und im alten südlichen Friedhof seine letzte Ruhestätte gefunden. An der Marktsäule intoniert ein Bläsertrio einige moderne Musikstücke. Dahinter steht das alte Rathaus, 1610 im Renaissance-Stil erbaut. Gegenüber befindet sich das Stadtschloss, erbaut 1837 bis 1842 im spätklassizistischen Stil als Stadtpalais für Herzog Wilhelm von Nassau. Heute ist es der Sitz des Hessischen Landtags. Nordöstlich der Altstadt schließt sich das Kurviertel an. Das Kurhaus wurde auf Wunsch von Kaiser Wilhelm II. Von Friedrich von Thiersch 1904 bis 1907 im neoklassizistischen Stil erbaut. Er baute auch das Bernheimer Palais und den Justizpalast in München. Heute beherbergt das Wiesbadener Kurhaus die Spielbank. Das Hessische Staatstheater daneben wurde 1894 erbaut. 1902 wurde zusätzlich das Foyer im Rokoko-Stil ausgestattet. Direkt am Eingang des Kurparks im englischen Stil steht die Büste von Fjodor Dostojewski. In der Nähe findet man die Villa Söhnlein Papst von 1903 bis 1906 für die amerikanische Frau des Sektfabrikanten Wilhelm Söhnlein im Stil des Weißen Hauses erbaut. Vornehmster der vielen schönen Straßenzüge der Stadt ist die Wilhelmstraße, von Christian Zeiss geplant. Im Erbprinzenpalais ist die Industrie- und Handelskammer untergebracht und in der Villa Clementine, die von 1878 bis 1882 im monumentalen Historismus erbaut, wurde im Jahr 2008 die Fernsehserie »Die Buddenbrocks« mit Armin Müller-Stahl gedreht. Jetzt ist es Zeit für eine Busfahrt zur Talstation der Nerobergbahn, einer Wasserballastbahn von 1888. Der Neroberg mit 245 Metern Höhe ist der Wiesbadener Hausberg und gleichzeitig ein Weinberg mit Rieslinganbau. Highlights hier oben sind der Monopterus von 1851 und das Opelbad aus dem Jahr 1934 im Bauhausstil mit einem hübschen Restaurant mit Aussichtsterrasse. Hier machen wir Mittagspause. Die russische Kirche liegt etwas unterhalb. Sie wurde 1847 bis 1855 als Grabkirche der Großfürstin Elisabeth Michailowna und ihres Kindes erbaut. Alexei von Jawlensky hat sein Grab auf dem russischen Friedhof daneben. Der Expressionist lebte von 1921 bis 1941 in Wiesbaden. Wir wandern hinunter in das Nerotal mit seinen noblen Villen. Danach nutzen wir den Thermalpool in unserem Hotel. Abends laufen wir durch die nahe Goldgasse mit ihren vielen Cafés und Restaurants. Wir entscheiden uns für Wenzels Restaurant und werden nicht enttäuscht. Zweiter Tag. Ein weiterer Höhepunkt der Reise ist ein Frühstück im Café Maldana, dem ersten Wiener Kaffeehaus in Deutschland. Die Wiener Kaffeehauskultur wurde vor kurzem zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Weitere Sehenswürdigkeiten in Wiesbaden, das Landesmuseum, das Landeshaus, die Adolfsallee, die Sektkellerei Henkel, das Solmschlösschen und Schloss Biebrich am Rhein. Fürstbischöfliches Mainz. Wir fahren mit dem Regionalexpress bei Wiesbaden-Biebrich über den Rhein und durchqueren das Gelände der Firma Schott, des weltgrößten Glasproduzenten. Mainz ist Medienstadt und Sitz des ZDF. Nach dem Halt am Hauptbahnhof stoppt der Zug auch am Römischen Theater, wo direkt neben dem Bahnsteig Überreste aus der römischen Geschichte aufragen. Gute 10 Gehminuten sind es zur St. Stephanskirche mit den magisch blauen Fenstern von Marc Chagall, darunter das letzte Werk des jüdischen Künstlers in seinem 98. Lebensjahr geschaffen. Unterhalb am Schillerplatz steht der große Fasnachtsbrunnen. Durch die Heilig-Grab-Gasse an vielen kirchlichen Gebäuden vorbei gelangt man zum Laichhof. Auf diesem Platz machen wir in der Sonne Mittagspause im Café Rizelli, direkt hinter dem Dom St. Martin, dessen Ursprungsbau aus dem Jahr 975 stammt und unter Erzbischof Willigis errichtet wurde. Die Mainzer Erzbischöfe waren zugleich Erzkanzler und die mächtigsten Kurfürsten des Reiches. Entsprechend groß wurde der Dom ausgebaut. Er war auch Krönungsort deutscher Könige. Besonders aufgefallen ist uns die gute Akustik und die uniformierte Garde während besonderer Messen im Dom. Danach bewundern wir die Markthäuser mit der Heunensäule, den Marktbrunnen aus der Renaissance um 1526 und das Palais zum römischen Kaiser, das heute das Gutenberg-Museum beheimatet. Johannes Gutenberg, 1400 in Mainz geboren und 1468 hier gestorben, ist der Erfinder des Buchdrucks. Vor dem Staatstheater, erbaut 1829 bis 1833 unter Baumeister Georg Moller, steht das Gutenberg-Denkmal. Hier verläuft auch der 50. Breitengrad. Richtung Rhein findet man das Heilig-Geist-Spital von 1236, erbaut für Pilger, Arme, Alte und Kranke. Über die Fischtorstraße und den Fischtorplatz erreicht man das Stresemann-Ufer mit dem modernen Rathaus und der Rheingoldhalle. Flussaufwärts sieht man vor der Eisenbahnbrücke die Mündung des Mains in den Rhein. Weitere Mainzer Sehenswürdigkeiten sind die Augustinerkirche, die Christuskirche, der Eisenturm von 1240, der Landtag, das Römerschiff und das kurfürstliche Schloss. Ein Ausflug ins Rheingau. Dritter Tag. Am Morgen fahren wir mit dem Stadtbus zum Bahnhof und mit einem Triebwagen der Vias Rheingau-Linie nach Eltville, das sich Rosenstadt am Rhein nennt und Sitz von M.M. Sekt und Chandré ist. Wir frühstücken im Café Schwab, das seit 80 Jahren am Platz ist. Auf dem Rhein fahren einige Frachtschiffe. Die Burganlage war 150 Jahre lang Sitz der Mainzer Erzbischöfe und Kurfürsten. Mit dem Bus geht es weiter in ein Seitental des Rheins zum Zisterzienserkloster Eberbach. Ein ursprünglich romanischer Bau mit gotischen und Barockelementen. Dort war der Drehort des Films Der Name der Rose nach dem Buch von Umberto Eco mit Sean Connery. Die Geschichte der Abtei beginnt am 13. Februar 1136 mit einer Absprache zwischen dem heiligen Bernhard und dem Mainzer Erzbischof und dem anschließenden Einzug von 13 Mönchen in Eberbach unter Abt Ruthard aus Clairvaux. Die Höhepunkte der Anlage sind die Klosterkirche, erbaut von 1145 bis 1186, der Kapitelsaal aus derselben Zeit, die Grabplatte von Graf Eberhard I. von Katzenelnbogen, gestorben 1311, der Schlafsaal und der Speisesaal der Laienbrüder und der spätere Weinkeller. Am frühen Nachmittag geht es mit dem Bus zurück nach Eltville und mit dem Zug an die Pforte des Mittelrheintals, das unter UNESCO-Weltkulturerbe steht. Unterwegs grüßt von der Höhe Schloss Johannisberg. Hier wird seit 817 Wein angebaut, heute vornehmlich Riesling, und hier wurde die erste Spätlese weltweit gekeltert. In Aßmannshausen steigen wir aus und kehren in einem typischen Weingasthaus ein, dem Gasthof Schuster. Mit der Sesselbahn fahren wir hinauf zum Jagdschloss Niederwald. Vom Rheinsteig, einem Höhenwanderweg, haben wir einen wunderbaren Blick auf Bingen, die nahe Mündung mit Bingerbrück, auf Hunsrück und den Odenwald. In Bingen kann man auf einem Spazierweg auf den Spuren der heiligen Hildegard wandeln. Nach einer knappen Stunde erreichen wir auf unserem Wanderweg das Niederwalddenkmal. Es feiert die Wiedereinrichtung des Deutschen Reiches nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71. Die Germania aus Eisenerz ist 38 Meter hoch und 75 Tonnen schwer. Unterhalb steht der Monopterus an einem schönen Aussichtspunkt mit Blick auf den Rhein. Mit der Kabinenbahn fahren wir schließlich nach Rüdesheim hinunter und laufen durch die belebte Drosselgasse zum Rhein. Zum Abendessen gibt es rheinische Spezialitäten im Weinhaus Endlich. Hier wird auch ein guter Riesling ausgeschenkt. Neben der Schnapspralinenfabrik von Asbach-Uralt, vornehm Confiserie genannt, liegt der schön renovierte Rüdesheimer Bahnhof. Mit Bahn und Bus sind wir gegen 9 wieder im Hotel, gerade noch rechtzeitig für einen kurzen Besuch im Thermalbad. Diese Reise fand im April 2017 statt. Ich reiste mit meiner Frau und einem befreundeten Ehepaar. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören!